Oder ich sag mal, heute geht es darum, wie habe ich das genannt? Meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich wollte eigentlich loslegen und sagen, wie hört man Gott? Wie redet Gott zu uns? Ist so ein ganz spannendes Thema. Wie redet Gott? Haben wir letztens im Hauskreis kam so nebenbei die Frage, ja, so ungefähr mit meinen Worten, wie redet denn Gott? Ne? Und da habe ich gesagt, ja, das ist ein wichtiges Thema. Wie redet Gott zu uns? Wir werden ja nicht gläubig und verstehen Gott sofort. Oder nicht alle haben das gleiche Erleben in dieser Hinsicht. Und ich möchte meine Predigt mal mit einem Zeugnis starten. Wir waren ja vor kurzem im Urlaub, jetzt schon wieder 2 Wochen zu Hause. Und kurz vorm Urlaub wurde unser Hund sehr krank. Und wir waren beim Tierarzt und der Hund wurde medikamentös eingestellt, hat sehr starke Schmerzen gehabt und so. Und dann kam zuerst Ruhe rein und dann flammte das wieder alles auf und wieder zum Tierarzt und so weiter. Also der Hund war sehr krank und zu guter Letzt hat dann unsere Dog-Sitterin, wir wollten also den Hund eigentlich in eine Hundepension geben, die hat dann gesagt, nein, das könne sie nicht leisten. Da wollte sie sich dann gerne rausziehen. Und das war der Montag, bevor wir reisen wollten. Wir wollten Donnerstag oder Freitag reisen. Und dann habe ich gedacht, alles scheiße, Entschuldigung. Mit diesem Hund kannst du eigentlich gar nicht in Urlaub fahren dann jetzt so. Wie willst du das machen? Ne, Dogsitterin wäre gut gewesen, geht nicht. Und dann habe ich zu Heike gesagt, du fährst mit den Kindern, ne, sie wäre nicht allein gewesen, du fährst mit den Kindern in Urlaub und ich bleibe hier zu Hause mit dem Hund. Ich kümmere mich um den Hund und hüte den Hund. Ne? Und dann habe ich diese Entscheidung in meinem Herzen gehabt und dann kam Fernweh. Wir hatten uns ein paar Tage vorher Bilder aus dieser Gegend da noch angeschaut, in der Familie. Und ich habe so ein Fernweh gekriegt. Ich hatte mich so auf diesen Urlaub gefreut. Und dann bin ich dann, ich weiß nicht, ich stand im Schlafzimmer neben dem offenen Schlafzimmerschrank und habe gesagt, Herr, ich habe mich so auf diesen Urlaub gefreut. Und jetzt ist das mit diesem Hund. Und das geht ihr alles den Bach runter. Und dieser Gedanke, hier bleiben zu müssen, das ist so schrecklich für mich. Das ist so ein Opfer. Ich würde so gerne in Urlaub fahren. Ne? Und dann habe ich, naja, so, aber dein Wille geschehe und ich lege dir das hin. Und ja, dann bin ich raus und bin in eurem Wohnzimmer und habe gedacht, ach, du könntest mal wieder diese Andacht lesen, die ich öfter mal morgens lese, zu der Losung. Dann habe ich das aufgeschlagen und dann stand dann aus 1. Mose 24, 1, Augenblick, das muss ich jetzt mal aufschlagen. Der Mann sah ihr verwundert zu und schwieg still, um zu erkennen, ob der Herr zu seiner Reise Gnade gegeben hätte oder nicht. Also ich habe gedacht, jetzt hast du gerade vor 5 Minuten über deine Reise mit Gott gesprochen und jetzt liest du, er schwieg still, um zu erkennen, ob der Herr zu seiner Reise Gnade gegeben hätte. Und das ist nicht nur an mir vorbeigeflogen, da rein, da raus, sondern es hat mein Herz berührt. Dieses Wort hat an dieser Stelle mein Herz berührt. Schweig still und sieh zu, ob ich, der Herr dein Gott, nicht Gnade gebe zu deiner Reise. Und dann kam Hoffnung, dann kam Zuversicht, dann kam wieder so ein Glaube, womöglich fahren wir ja doch noch alle zusammen. Und von da an war der Hund schmerzfrei. Ab diesem Montag war er dann schmerzfrei. Wir hatten ein zusätzliches Medikament auch bekommen, das wirkte dann und er war schmerzfrei. Da gab es dann wohl so einen ganz leichten Einbruch, aber bis zum Reisebeginn an dem Freitag, wir hatten uns dann einen Tag länger vorgenommen, haben gesagt, wir beobachten das. Und als sie dann bis Donnerstagabend stabil war, haben wir gesagt, jetzt fahren wir zusammen. Und wir haben den Hund mitgeschleppt und sind ins Kleinwalsertal gefahren. Der Urlaub lief anders ab, als wir uns das vorgestellt hatten. Aber wir waren da und wir hatten alle unseren Teil, den wir genießen konnten. Und ich konnte die Landschaft sehen und ich konnte wandern. Und wir konnten noch mal zusammen gehen, als dann die Kinder dann den Hund aufgepasst haben und so weiter. Und das war unterm Strich gut. Gott hat Gnade zu dieser Reise gegeben. Manchmal muss man kämpfen, drum auch. Als wir dann da waren, an dem Sonntag war das, ging es dann los, ne? Dann ging wieder alles los. Wir waren also gerade 1-2 Tage da und dann ging alles wieder los. Und dann sind wir montags zur Tierärztin gefahren, nach Oberstdorf, haben da noch ein anderes Präparat bekommen. Dann haben wir uns hingesetzt und ernsthaft gebetet und auch dem Feind geboten. Und dann war Stille. Und dann haben wir unseren Urlaub gemacht. Gott redet. Wenn Gott redet, müssen wir hinhören können. Wir müssen dieses Reden in unseren Herzen empfangen können, seine Stimme erkennen. Redet Gott zu mir oder ist das da nur zufällig? Und wenn ich diesen Glauben habe, Gott redet zu mir, dann muss ich es im Glauben ergreifen und festhalten und danach handeln. Und dann wird sich zeigen, hat Gott geredet oder nicht. Das weißt du erst immer am Ende. Das ist manchmal spannend, manchmal auch ernüchternd, weil man dann denkt, okay, hast du dir doch eingebildet. Aber unterm Strich bleibt, wir sind Kinder Gottes und er redet. Und darüber möchte ich heute anfangen zu reden. Also das werden 2 Predigten werden. Nächste Woche werde ich dann tatsächlich darüber reden, wie Gott redet. Aber ich habe mir im Vorfeld gedacht, eigentlich muss man ja vorher mal darüber reden, warum redet denn Gott überhaupt zu uns? Warum? Weil er uns liebt. Weil er eine Beziehung zu uns hat. Weil er eine Beziehung möchte. Und Beziehung ohne Kommunikation funktioniert überhaupt nicht. Wenn du Gott erkennen und verstehen willst, muss das, was er sagt, in dein Herz fallen. Angefangen von der Bibel, von seinem geschriebenen Wort und uns auf offenbarten Wort, ne, das ist das Fundament, bis dahin, dass er tatsächlich in unsere Lebenssituation hineinspricht. Ganz konkret, ganz persönlich. Ja? Und das geht nur, indem du seine Stimme hörst, indem du das annehmen kannst, verstehen kannst, prüfen kannst. So, Jesus sagt, Johannes Kapitel 10, diese Verse sind, denke ich, alle bekannt, da redet er über den Schafstall und die Schafherde und darüber, dass die dann eingepfercht sind in so einem, früher gab es Schafhöfe. Ja, die Schafe wurden im Freien, überwiegend im Freien gehalten und oft dann, besonders bei Nacht, zusammengesammelt und dann waren die in so Höfen. Das waren oft ummauerte Bereiche und der Einlass war dann halt ein Tor. So, und darüber redet dann Jesus, ne? Wer aber durch die Tür hineingeht, der ist der Hirte. Das ist dieses Tor. Dem tut der Türhüter auf. Dieses Tor wurde bewacht von einem Türhüter. Der war dann angestellt. Der passte dann auf. Und wenn dann die Schafe wieder rausgeführt wurden, dann kam der Hirte, um sie rauszuführen aufs Weideland, oder halt, ne, dass sie sich was zu fressen suchen konnten. Und dann kam die Beziehung ins Spiel. Die Schafe kannten ihren Hirten. Er kannte sie mit Namen und sie kannten seine Stimme. Und darüber redet Jesus hier. Wer aber durch die Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Kapitel 10, Vers 2 im Johannesbrief. Dem tut der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. So, jetzt muss ich mal auf meinen Zettel schauen. Da steht, wo habe ich es denn? Ein griechisches Wort an dieser Stelle, das heißt Oida. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, kann kein Griechisch, aber das habe ich nachgeschlagen. Und das heißt, dieses Kennen, Oida, die Stimme war bekannt. Sie kennen seine Stimme. Die Stimme war bekannt. Sie wussten das zuzuordnen, diese Schafe. Jemanden kennen. Jemanden bekannt sein. Das ist also ein Ausdruck einer Beziehung. Und später, im Kapitel 10, redet Jesus davon, redet er weiter über dieses Bild mit den guten Hirten. Einige Male, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe und so weiter. Und dann kommt der Vers 14. Ich bin der gute Hirte. Und kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich. Ich bin der, wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für diese Schafe. Wieder haben wir da dieses Wort kennen. Aber im Griechischen steht da nicht an dieser Stelle das Wort oida, sondern da steht das Wort ginosko. Das ist ein anderer Inhalt. Es hat auch was mit Kennen und Bekanntsein zu tun, steht aber für eine ganz tiefe und vertraute Beziehung. Also Jesus vertieft hier diese Beziehung und sagt, meine Schafe, die meinen, ich bin ihr Hirte, und die meinen, die kennen mich so tief, wie der Vater mich kennt. Und wie ich den Vater kenne. Und wenn wir ein bisschen bewandert sind in der Bibel, dann wissen wir, wie die Beziehung zwischen Gott Vater und Gott Sohn ist. Er sagt, wir sind eins. Da ist keine Lücke. Da ist volle Transparenz. Da ist volles Vertrauen. Da ist volles Kennen um das Herz, um die Herzensangelegenheiten und. Eine ganz tiefe Vertrauensbeziehung. Dieses Wort wird in der Bibel auch gebraucht, um die Beziehung zwischen Mann und Frau bis hin zur körperlichen Vereinigung zu beschreiben. Im ersten Buch Mose stehen wir, dass Adam Eva erkannte. Das ist dieser Begriff, nur der steht da halt dann, weiß nicht, Hebräisch wahrscheinlich oder Aramäisch. Ja? Und das bezeichnet Jesus hier. Und er bezeichnet mit diesem Bild eine Beziehung und diese Beziehungstiefe, die er sich vorstellt als Hirte. Ja, wunderbar. Ich weiß nicht, was wir manchmal so für ein Bild haben, wenn wir das hören, Gott möchte eine Beziehung, wie gestern Abend. Ne? Roland sprach ja auch davon, Gott möchte für eine Beziehung. So nebenbei habe ich so parallel gehört, wie hört das jemand, der keine Nähe zu Gott hat, der mit Gott überhaupt nicht viel anfangen kann, der so seinen religiösen Hintergrund aus der Kirche, in der er halt aufgewachsen ist, hat. Ich komme selber aus der evangelischen Kirche, aber ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, in dem Gott in mein Leben trat, ein ganz anderes Bild von Gott. Gott war doch fern. Gott war unnahbar. Gott war eher kontrollierend. Lass dich nicht erwischen bei irgendwas. Ja, dieses Bild hatte ich doch von Gott. Und wenn ich sage Vater zu Gott, dann war das irgendwie überhaupt nicht gefüllt, wenn ich das Vaterunser betete. Da war nichts an Herzensbeziehung zu ihm als meinem Vater. Das war da nicht. Und Gott und Jesus beschreibt hier was ganz anderes. Ja? Aber Gott, wenn wir uns die Bibel anschauen, war von Anfang an, seine Absicht war von Anfang an, in enger Gemeinschaft mit dem Menschen, seiner Schöpfung zu stehen. Das fängt schon, er hat auch immer wieder Initiative ergriffen. Er ist immer wieder auf Menschen zugegangen. Es war nicht so, dass Menschen ihn gesucht haben. Abraham hat ihn nicht gesucht. Nicht so in dem Sinne, sag mir mal was, sondern Gott sprach zu ihm. Und so lesen wir, das zieht sich durch die ganze Bibel, dass Gott auf Menschen zugegangen ist. Bis dahin, dass er dann seine Regeln gab dem Volk Israel, dass er sogar wohnte in dieser Stiftshütte und Wohnung nahm unter ihm. Ich ziehe bei euch ein, ich rück euch auf die Pelle, ich möchte ganz nah bei euch sein. Das geht, indem ihr meine Regeln einhaltet. So war es im Alten Testament. Aber sein Ziel war Gemeinschaft, Beziehung mit den Menschen. Erst im Buch Mose, ganz zu Anfang, da sagt Gott, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Kapitel 1, Vers 26. Uns ähnlich. Hast du dich schon mal gefragt, warum Gott den Menschen nach seinem Bild gemacht hat? Ihm ähnlich? Ich habe jetzt keine Antwort aus der Bibel, aber ich habe meine eigenen Gedanken dazu, weil er ein Gegenüber möchte in uns. Weil er ein Gegenüber möchte zur Beziehung, zur Kommunikation, zur Gemeinschaft, zum Zusammensein, um sich lieben zu können. Ja, das ist meine Antwort darauf. Warum hat Gott den Menschen geschaffen, ihm ähnlich? Und dazu hat er dem Menschen als einzigen Geschöpf seinen Geist gegeben. Das versetzt uns in die Lage, mit Gott Beziehung zu haben, weil wir Geistwesen sind. Wir haben einen Geist empfangen. Was unterscheidet uns von der übrigen Schöpfung? Gott blies dem Adam seinen Odem ein. Dieses Wort Odem, Ruach, steht, so heißt es im Alten Testament, Ruach, Wind, Geist, Atem. So hat Gott das gemacht. Und dann steht da weiter, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und er segnete sie und so weiter. Und dann lesen wir dann kurze Zeit später im Kapitel 2 im ersten Buch Mose. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte dorthin den Menschen. Also Garten Eden, und dann setzte er den Menschen rein und sagte ihnen noch was dazu, auch das mit den beiden Bäumen und welche Früchte sie essen dürfen und so weiter. So, und dann kam der Sündenfall, das mit dieser Schlange. Und Adam und Eva fielen. Und die Sünde kehrte ein. Und kurz danach lesen wir im Kapitel 3, ab Vers 8, dass Gott plötzlich im Garten ist. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten umherging. Also Gott schafft den Garten, setzt den Menschen da rein und läuft im Garten rum. Der hat die gesucht. Und kurz danach, und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Hey, lass uns mal zusammen spazieren gehen. Flapsig, ja. Aber warum? Gott geht in diesen Garten, da wo der Mensch ist, und ruft ihn, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Gott wollte Beziehung. Und nicht kontrollierend und auch nicht fern und auf Distanz. Naja, lass uns mal reden, aber nicht zu nah. So, Gott wollte Beziehung. Und dann geht es ja weiter in dieser Geschichte. Als nächster Satz steht da, da versteckten sich Adam und seine Frau vor dem Angesicht Gottes. Das ist die Wirkung der Sünde, ne? Habt ihr das mitgekriegt? Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn. Und sie versteckten sich vor dem Angesicht Gottes. Und jetzt schlage ich mal zurück. Jesus sagt, die Schafe hören seine Stimme. Er ruft seine Schafe mit Namen. Er führt sie hinaus. Die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Ist das nicht ein Unterschied? Als die Sünde Einzug gehalten hatte, versteckten sich Adam und Eva vor Gott. Die Beziehung, die Gemeinschaft zerbrach. Da war Distanz, da war Entfernung, da war was zwischen ihnen. Und als das Ganze offenbar wurde, hat Gott ja tatsächlich auch Adam und Eva aus dem Garten Eden verwiesen. Trennung. Ihr werdet sterbend sterben, bis zum Tod. Und jetzt sagt Jesus genauso, sie hören meine Stimme und sie kennen mich. und sie folgen mir. Das spricht davon, dass Jesus heilt, dass Jesus gekommen ist, um die Beziehung zu Gott, dem Vater, wieder zu heilen. Das wissen wir alles. Aber mir war es einfach nochmal wichtig, das so darzustellen. Jesus ist gekommen, damit wir Beziehung zum Vater haben können. Und Jesus sagt, es geht, ihr werdet meine Stimme hören. Das, was gesprochen ist von Gott her, wird in euer Herz fallen. Und ihr werdet es verstehen und annehmen können. Und ihr werdet dem folgen können. Ihr werdet darauf hören. Ihr werdet gehorchen. Ihr werdet mir folgen, weil ihr erkennt, es ist gut, in dieser Beziehung zu leben. Und wie ich schon sagte, ohne Reden, ohne Hören funktioniert keine Beziehung. Es gab da mal so Beispiele. Kaiser Friedrich II. Hat im 13. Jahrhundert gelebt. Der wollte herausfinden, welche Ursprache denn der Mensch drauf hat. Also wenn der Mensch, keinerlei Kontakt zu irgendeiner Sprache hat, fängt er irgendwann an zu reden? Und welche Sprache spricht er dann? Spricht er dann Hebräisch? Ist das die Ursprache? Das wollte der wissen. Und er hat dazu, ich glaube, 2 Kinder isolieren lassen, ihnen nur das Nötigste zum Leben geben lassen und die Kinder sind irgendwann gestorben. Wir sind soziale Wesen. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen Kommunikation. So hat Gott uns geschaffen. Und in unserer Beziehung zu Gott brauchen wir genauso Kommunikation. Wir müssen ihn verstehen, wir müssen ihn hören. Wir müssen einen Dialog mit ihm führen. Wer das nicht tut, der bleibt irgendwo in seinem Wachstum stehen. Weil das hat auch was mit geistlichem Wachstum zu tun. Dass wir gedeihen. Die in diesem Beispiel mit Friedrich da, dem Zweiten, die Kinder sind nicht, die sind gestorben. Da war kein Gedeihen. Da fehlte was. Und wenn wir aufleben, geistlich, dann hat das was mit unserer Beziehung zu Gott zu tun. Ja. Kommunikation ist wichtig. Es ermöglicht uns Menschen und mitzuteilen. Und ich liebe ja die deutsche Sprache. Ne? Da steht das drin, mitteilen. Ich kann mich mit jemandem teilen. Ich teile mit jemandem, was in mir vorgeht. Ich teile mit jemandem meine Bedürfnisse. Ich teile mit jemandem meine Liebe, meine Ängste, meine Sorgen. Das alles kann ich ausdrücken. Habt ihr schon mal mit einem stummen Menschen zu tun gehabt? Man sieht das dann ja, ne? Oft so am Fernsehen dann, ne? Irgendwelche Symbole oder Zeichen werden dann gemacht. Ne? Ist die Gebärdensprache. Damit. Gehörlose, ist das für Gehörlose? Das ist für Gehörlose, aber auch für Stumme. Ne? So, und damit kommen die dann klar. Das ist ein Weg zur Kommunikation, eine Sprache. Ohne dem wären die total isoliert. Also wenn Timo jetzt stumm wäre, ich hätte Probleme, mich mit ihm auseinanderzusetzen. Das ging vielleicht nur oberflächlich und ganz begrenzt, weil wir keine Ebene zur Sprache haben. So ist das. Und die Sprache, die ist wichtig. Das Wort ist wichtig, was gesprochen wird. Ja. Als erstes, das hier. Gottes Wort. Wir sagen ja nicht nur Bibel, sondern wir sagen Gottes Wort. Er redet da drin. Roland hat das gestern auch schon so gesagt. Ne? 60 Schreiber, 66 Bücher. Über einen Zeitraum von, Roland hat gesagt 1200, ich hätte sogar 1500 Jahren gesagt, so erste Buch Mose, als Mose das erste aufschrieb. So, aber ist auch egal, ein paar hundert Jahre kommt es nicht an, aber in langer Zeitraum ist dieses Buch geschrieben worden. Aber wir lesen im 2. Timotheus 3,16, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist, von seinem Geist. Er ist der Autor, der dahinter steht. Deswegen liest du das in einem durch, du kannst es in einem durchfinden und du findest überall was von Gott. Er stellt sich dort vor. Wenn du die Bibel liest, kannst du Gott erkennen. Du kannst erkennen, was ihm wichtig ist. Du kannst erkennen, wie er ist. Du kannst erkennen, wie er uns sieht, was er uns sagt, was er dir persönlich sagt, was wichtig ist für dein Leben, was er für dein Leben geplant hat, wie dein Leben aussehen kann. Gott stellt sich vor. Gott offenbart sich. Das ist wie ein Brief an die Menschen. Für jeden nachlesbar. Seit einigen Jahrhunderten. Ja, eigentlich ja schon länger, aber für die Allgemeinheit, sage ich jetzt mal. Ne? Die Bibel, Gottes Wort, Gott redet, das ist Fundament. Da erkennen wir schon sehr, sehr viel von dem, was Gott für uns hat. Ja, und dann gibt es Beziehungsebenen. Das ist ja toll, ne? Gott will ja nicht nur irgendwie eine Beziehung zu uns. Oder ich sage es mal anders, die Beziehung, die Gott für uns hat, prägt sich auf verschiedenen Ebenen aus. So, er spricht davon, dass er unser König sein will, Jesus. Er spricht davon, dass er unser Bräutigam sein will, Bräutigam der Gemeinde. Auch das ist eine Beziehungsebene. Ich finde die sogar ziemlich heftig, ganz Braut und Bräutigam, ne? Das ist ja schon sehr, sehr innig. Habe ich noch nicht so intensiv darüber nachgedacht, wie das wohl mal sein könnte. Aber es spricht davon, dass er wie eine Verbindung möchte, einen Bund zu seiner Gemeinde, so eng wie ein Braut zu seiner Bräutigam, in vollkommener Hingabe, in vollkommener Liebe, sich verpflichtend füreinander da zu sein, einander zu tragen, treu zu sein. Ja, das ist dieses Bild von Braut und Bräutigam. Oder er sagt, was dann so vielleicht bekannter ist, er möchte unser Freund sein, er möchte unser Hirte sein und das Bekannteste vielleicht, er möchte unser Vater sein. Das sind so die Beziehungsebenen, die er sich so vorstellt. Wenn ich über das König, über den Jesus als König denke, ja, so, das ist ja noch irgendwie mit Distanz verhaftet. So der König, ja, der sagt mir aber, er sieht uns als sein Volk. Wir gehören alle zusammen zu ihm. Er ist der Herr, der König in diesem Reich. Er baut sein Reich. Er fordert uns auf, mitzubauen. Paulus sagt im Philipperbrief, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das ist wie in einem Staat. Wir sind Bürger im Volk Gottes, im Königreich des Herrn. Als Jesus auftritt vor der Bergpredigt, sagt er, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Er kündigt es an. Und in der Bergpredigt, da sagen wir, viele sagen, das ist so das Grundgesetz seines Himmelreichs, ja, so, das sagt uns, er hat wirklich so ein Reich geschaffen, in dem wir mal sein werden. Er wird eines Tages auf die Erde wiederkommen, sagt uns das Wort. Er wird als König hier herrschen. Und wir werden mit ihm herrschen. Das sind so Dinge, was eigentlich nicht alltägliche Botschaft ist. Aber das sagt er uns alles. So wird es sein. Wir werden mit ihm in seinem Königreich sein, als sein Volk. Ja, es gibt noch andere Worte dazu, dass Jesus als König im Endgericht dann handelt, als Richter. Er scheidet die Schafe von den Widdern, zur Rechten die Schafe, kehrt ein ins ewige Leben und zur Linken die Widder, die nicht zu ihm gehören. Und vielleicht auch ganz wichtig zu wissen, Matthäus 7, 21 bis 23, nicht wer Herr, Herr sagt, kommt da rein. Herr, wir haben doch geweissagt in deinem Namen, wir haben doch Dämonen ausgetrieben in deinem Namen. Jesus sagt, ich kenne dich nicht. Wer in sein Himmelreich kommt, ist der, der den Willen Gottes tut. Das ist auch so eine Abgrenzung. Jesus will unser König sein. Vielleicht so das, was uns viel näher ist und viel schöner für uns. Jesus will unser Hirte sein. Beziehungsebene, ne? Da kennen wir ja den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße wegen seines Namens. Und wenn ich auch wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir übervoll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir mein Leben lang folgen. Und ich werde immer da im Haus des Herrn bleiben. Der Herr ist mein Hirte. Das ist ja auch meine Ausgangsbibelstelle. Ich bin der gute Hirte. Und was sagt mir das in dieser Beziehung? Ich darf auf Jesus vertrauen. Mit all dem, was mein Leben ausmacht. Mit all dem, was ich benötige. Ich kann meine Sorgen bei ihm ablegen. Ich darf erleben, dass er da ist. Ich darf erleben, dass er mich sieht. Dass er sich um mich kümmert. Vielleicht nicht immer so, wie ich mir das vorstelle. Das habe ich auch schon erlebt. Aber ich gehe jetzt seit 37 Jahren mit dem Herrn. Und ich kann sagen, der Herr ist mein guter Hirte. Ich habe viel Gutes von ihm erfahren. Er hat mich nie im Stich gelassen. Manche Dinge liefen nicht so, wie meine Vorstellung war. Aber er war immer da. Er kümmert sich um uns. Er beschützt uns. Er ist unser guter Hirte. Und das ist auch so eine Beziehung, wo ich ihn verstehen muss. Alle diese Beziehungen müssen bedeuten, es geht um Verstehen, um Reden, um Hören, um Folgen. Jesus möchte unser Freund sein. Er möchte unser Hirte sein. Er möchte unser Freund sein. Das wissen wir, aber ich glaube, vielleicht ist uns das auch nicht so nahe. Johannes 15, Vers 15. Das ist so, da redet Jesus so, dass so die Jünger sind wie Reben am Weinstock und dass der Vater ihn liebt und dass er uns mit gleicher Liebe liebt. Und dann sagt er, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist Kapitel 15 ab Vers 13. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch mitgeteilt. Und dann übernächster Vers, das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Sein Gebot ist die Liebe. Und er sagt, ihr seid nicht mehr Knechte, sondern ihr seid Freunde. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch mitgeteilt. Habe ich euch erzählt, habe ich euch gesagt. Ihr habt es gehört, ihr habt es vernommen. Ihr konntet es aufnehmen. Alles, was mein Vater mir gesagt hat, sage ich euch. Ein Freund zu haben, ist etwas ganz Besonderes. Ich weiß nicht, ob ihr Freundinnen und Freunde habt und wie tief diese Beziehungen sind. Manche gehen ja hin und reden dreimal mit jemand und sagen, das ist mein Freund. Und manche sind da ganz zurückhaltend und bezeichnen jemand als Freund, wenn er eine langjährige, ganz vertrauensvolle Beziehung ist. Ein Miteinander, ein sich öffnen können. Ja? Manche bezeichnen ihre Ehepartner als Freundin oder Freund. Da ist die Basis, wo ich mich wirklich entblößen kann, wo ich mich wirklich zeigen kann, wie ich bin, wo ich wirklich Vertrauen habe, Freundschaft. Ein wunderbares Bild für Freundschaft gibt es in der Bibel im 1. Samuel 18,1. Da ist die Geschichte, David hat Goliath niedergestreckt und sagt das dann dem Saul. Und dann steht der Jonathan dabei, der Sohn Sauls. Und dann heißt es, als er aufgehört hatte, er meint David damit, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. Freundschaft entstand. Eine Beziehung, die sogar so weit ging, dass Jonathan bereit war, den Willen seines Vaters und des Königs, wie soll ich das sagen, zu missachten, weil er David mehr liebte als seinen Freund und ihm dann steckte, was Saul gegen David plante. Das ist Freundschaft, ein Bild für Freundschaft. Zwei Kapitel weiter lesen wir, und Jonathan ließ David noch einmal schwören bei seiner Liebe zu ihm, denn er hatte ihn so lieb wie seine Seele. Er hatte ihn vorher schwören lassen, dass er ihn und seinen Nachkommen immer Barmherzigkeit widerfahren lassen würde. Und im 2. Samuel lesen wir davon, dass David das tatsächlich tat, als Jonathan schon tot war und Saul und seine Brüder tot waren. Erinnert sich David, der dann König war, daran, an diese Beziehung, an diese Freundschaft mit Jonathan und dass er ihm zugesagt hatte, seine Nachkommen zu segnen und ihnen mit Barmherzigkeit zu begegnen. Und er fragt, gibt es noch irgendjemanden aus dem Hause Sauls, den ich Barmherzigkeit widerfahren lassen kann, um Jonathans Willen? Ist noch jemand übrig geblieben von dem Haus Sauls, damit ich um Jonathans Willen Barmherzigkeit an ihm erweise? Das sagt David. Diese Freundschaft dauerte über den Tod Jonathans hinaus. Und man fand einen Sohn Jonathans, der gelähmt war, den Mephiboschet, der alles verloren hatte. Und David holte ihn in sein Königshaus und sagte, du darfst bis zum Ende des Lebens an meinem Tisch speisen. Und ich sorge dafür, dass alles das, was dir an Ländereien genommen wurde, dass du das zurückbekommst. Freundschaftliche Liebe, ein Bild für Freundschaft. Jesus sagt, dass er unser Freund sein will. Da muss man natürlich hinkommen, ne? Er will unser Freund sein, eine Beziehungsebene. Und dann zum Schluss, das, was wir am meisten kennen, Gott will unser Vater sein. Gott will unser Vater sein. Wie oft habe ich schon so gedacht, wenn dann so früher, als ich in der evangelischen Kirche Konfirmand war, da wurde dann regelmäßig das Vaterunser gebetet. Aber ich konnte nichts damit anfangen. Und jetzt denke ich manchmal, eigentlich kann man ja nur Vater sagen, wenn ich wirklich weiß, ich bin sein Kind. Geht ja nicht ohne dem. Wie soll ich denn Vater sagen? Oder wenn ich den Römerbrief lese, da steht, wir rufen aber lieber Vater. Was sagt das denn von dieser Beziehung zu dem Vater? Nicht Vater weit weg, sondern Papa, lieber Vater. Ich weiß nicht, es gab so eine Zeit vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren, da waren alle waren auf Papa drauf. Finde ich auch ganz gut, ne? So, und sagten immer Papa zu Gott und so ist mir ein bisschen fremd. Ja, das hat auch was mit meiner Beziehung zu tun, ganz klar. Aber das Zeugnis der Bibel ist doch da. Wir dürfen sagen, aber lieber Vater. Und wenn ich das sagen kann von Herzen, dann habe ich doch auch ein Bild von ihm. Dann habe ich doch eine Vorstellung, wie er sich mir gegenüber verhält, in welcher Beziehung er zu mir steht. Er ist mein mich liebender Vater. Er ist der, der seinen Sohn geschickt hat, damit ich leben kann, damit ich ihn erkennen kann, damit ich Sündenvergebung empfange. Er ist mein mich liebender Vater, der mich geschaffen hat. Ganz mal ehrlich, der Vater ist doch der, der jemanden zeugt. Wir haben zwei Kinder gezeugt. Zwei wunderbare junge Frauen. Damals noch nicht junge Frauen, aber. ja, aber das hat Gott uns in unsere Hand gelegt, sozusagen. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann musst du von ihm gezeugt sein. Und wie geht das? Im Johannesbrief, haben wir gestern Abend auch gehört, im Johannesbrief steht, du musst von Neuem geboren werden. Durch Wasser und durch Geist. Der Geist ist es. Da fängt das Reden an. Gott sendet sein Wort, so wie wir es gestern Abend gehört und erlebt haben, wie Samen in unsere Herzen. Und es fängt an zu gedeihen. Und Glauben knüpft sich daran. Und irgendwann bin ich an dem Punkt und sage, ja, Jesus, ich nehme dich an. Ich nehme dich an als meinen Erlöser und meinen Erretter. Und Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 12, alle, die ihn aufnahmen, haben das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Haben wir gestern Abend auch gehört. Das ist die geistliche Wiedergeburt. Gott zeugt unseren toten Geist neu zum Leben, dass wir in Beziehung zu ihm stehen können, dass wir sagen können, ich bin dein Kind. Ich habe das Recht, dein Kind zu sein. Ich habe Zugang zu dir. Ich darf zu dir gehen. Ich darf dich anbeten. Ich darf dich fragen. Ich darf darauf vertrauen, dass du mir hilfst, dass du mir an meiner Seite stehst, dass du mich erziehst. Titus 2, Vers 11 ist es, glaube ich. Seine heilbringende Gnade erzieht uns, habe ich schon mal hier gesagt. Ein Prozess. Er ist ständig an unserer Seite, unser liebender Vater. Und in seiner Liebe erzieht er uns. Nicht um uns niederzuknüppeln, nicht um uns platt zu machen, nicht um uns irgendwas zu rauben. Er liebt uns und er zieht uns an einem guten Weg. Er sagt, mein Sohn, höre meine Stimme, folge mir doch und erkenne doch, was gut ist von dir. Ich finde das ganz toll, wenn man in den Sprüchen liest. Ja, die ersten 5, 6 Kapitel, die fangen alle so an. Mein Sohn, leihe mir dein Ohr. Wenn ich das gelesen habe früher, ich habe gedacht, boah, toll. Das ist, als wenn Gott direkt zu mir spricht, mein Sohn, hör doch meine Stimme. Ja, so ist unser Vater im Himmel. Das ist unser Vater. Er verändert uns, haben wir vorhin gehört. Ja? Er verändert uns, er formt uns nach seinem Bild. Jesus nimmt in uns Gestalt an. Das ist alles Wirken des Vaters durch seinen Geist. Wie wollen wir das sagen? Und wisst ihr, jeder, der sein Kind ist, hat ein verheißenes Erbteil. Das ist doch auch so. Kinder erben von ihren Vätern. Wo steht's? Matthäus 25, Vers 34. Da ist diese Geschichte, wo Jesus, was ich gerade schon sagte, wo er Endgericht hält. Und dann sagt er dann zu denen, an seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegnete, erbt das Reich, das von jeher für euch bestimmt war. Unser Erbe in Christus ist Teilhabe am Reich Gottes. Wir haben einen Vater. Und Gott segne uns, dass wir in diesen Beziehungen wachsen können, dass wir in diesen Beziehungen gedeihen können, dass wir ihn so erkennen, wie er sich darstellt. Er möchte unser Hirte sein, unser Freund, unser Vater. Er möchte unser Bräutigam sein, unser König. Ja, und wie man in dieser Beziehung wächst, durch Hören seines Wortes, durch Hören seiner Stimme, davon erzähle ich dann nächstes Mal. Vater, und ich danke dir, dass du das so eingerichtet hast. Ich danke dir, dass wir dich verstehen können, dass wir dein Wort empfangen können, dass wir wachsen dürfen in dir, dass wir erkennen dürfen, wie du bist. Herr, ich bitte dich, dass du uns nahe kommst. Dir nahe zu sein, ist mein Glück, Herr. Und wer sich dir naht, dem nahest du dich. Hilf uns, Herr. Hilf uns auf diesem Weg. In Jesu Namen. Amen.